Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben heute aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis den Satz: Ich glaube an Jesus Christus. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also Jesus Christus, den wiederkommenden Herrn, als Thema. Und ich lese uns dazu aus 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass er euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, noch erschreckt werdet, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand zur Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Jesus kommt wieder. Diese Tatsache setzt unserem Leben und dem Werden und Gehen dieser Welt ein klares Ziel. Eine klare Zukunft, eine ganz klare Perspektive, worauf es hinaufläuft. Freud und Leid des Alltags, ganz besonders auch die Sorgen und Lasten dieses Lebens erfahren und sollen eine andere Wertung erfahren, wenn wir wirklich mit dem Blick auf diesen wiederkommenden Herrn leben. Pastor Johannes Busch, der Bruder des ebenfalls bekannten Wilhelm Busch, erzählt das an einem Beispiel. Er sagt, ich war als Soldat monatelang auf dem Kuban-Brückenkopf. Es war eine böse Zeit. Unvergesslich der Tag, als mir gesagt wurde, dass ich in Heimaturlaub fahren darf. Freilich war das eine beschwerliche Reise. 8 Tage lagen wir auf der Bahn, durchdrängt unter Gluthitze. Wir haben auf dieser Reise schrecklichen Durst gelitten. Die Nächte waren eine einzige Qual. Aber wenn mir einer gesagt hätte, ich soll aussteigen wegen dieser beschwerlichen Reise, ich hätte ihn ausgelacht. Ich hätte ihm fröhlich erklärt, ich reise gern auch noch 4 Wochen so weiter. Es geht doch nach Hause. Der Gedanke, dass es zur Heimat ging, machte alle Strapazen, alle Nöte und Qualen sehr klein. Wenn die Nacht nicht vergehen wollte, dann eilten die Gedanken voraus. Ich reise nach Hause, ich reise nach Hause. Liebe Geschwister, auch wir reisen nach Hause. Das sollte das bestimmende Motto unseres Lebens sein. Wir reisen nach Hause. Und von daher sollte alles, was wir tun und auch alles, was uns widerfährt in diesem Leben, seine eigentliche Gewichtung erhalten. Wir reisen nach Hause. Der bekannte Theologe Helmut Thielicke sagte dazu, wer es wirklich glauben könnte, dass der Triumph Gottes am Ende steht, der könnte anders leben. Thielicke meint eben ein Glauben, dass das nicht nur irgendwo theoretisch erfasst hat, als Glaubensrichtigkeit bejaht, sondern als einen Glauben, der in unser Herz, in unser ganzes Denken eingegangen ist. Wer es einmal versucht hat, damit ernst zu machen, der weiß, welche neue Arten des Lebens uns dann erfüllt, welche Umwertung aller Werte erfolgt und wie uns manches wichtig erscheint, was wir vorher verachteten, manches andere aber belanglos und lächerlich, bei dem wir früher die Nerven verloren. Im Licht dieser Tatsache, wir gehen heim, sollte alles seinen rechten Stellenwert bekommen. Der Herr kommt und bringt die Weltgeschichte mit all ihren Irren und Wirren zum Abschluss. Das ist das eine entscheidende Datum, das der Welt noch bevorsteht. Und deshalb endet die Bibel mit der Bitte in Offenbarung 22, Amen, komm, Herr Jesus. Leider ist dieses Thema vom wiederkommenden Herrn in den letzten Jahren immer stärker in den Hintergrund gerückt. Das war noch vor gut 30 Jahren ganz anders. Wie Malgorfer Lindsay und viele andere haben viel gelesene Bücher geschrieben dazu. Ich will den Wert dieser Bücher jetzt nicht diskutieren, da ist auch viel falsch spekuliert worden, was durch den Verlauf der Geschichte längst widerlegt ist. Aber eins ist wichtig, es war Thema. Die Wiederkunft Jesu war Thema in der Gemeinde. Und ich beobachte zunehmend, dass die Wiederkunft Jesu weitgehend nicht mehr Thema in der Gemeinde ist, sondern die Anstrengungen in vielen Gemeinden gehen immer mehr Richtung Klimakatastrophe, dem Hunger der Welt, der Armut und dem Kampf gegen AIDS. Und nicht mehr vorrangig zur Rettung von verlorenen Sündern. Im Angesicht einer zu Ende gehenden Zeit, im Angesicht des wiederkommenden Herrn. Dass die Wiederkunft Jesu weithin zum Randthema geworden ist, ist einerseits total überraschend. Denn jeder aufmerksame Beobachter müsste doch mit Händen greifen können, wie die Zeichen des nahenden Endes sich am Himmel zusammenziehen. Andererseits, liebe Geschwister, ist es überhaupt nicht überraschend. Im Gegenteil, es ist sogar zwingend zu erwarten. Warum? Weil die Bibel uns sagt, dass gerade diese Gleichgültigkeit ein typisches Zeichen der Endzeit sein wird. Wir haben es gehört in der Schriftlesung Matthäus 24, da hat Jesus genauso vorhergesagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und der Vergleichspunkt dürfte genau diese Gleichgültigkeit sein, die Missachtung des Ernstes der Stunde. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das heißt, die Menschheit, auch große Teile der frommen Menschheit, wird ganz mit diesem Leben beschäftigt sein. Als hätte die Welt kein Ziel, als hätte sie kein Ende, als ginge es ewig so weiter. Nicht, weil die Entwicklung nicht zu erkennen gewesen wäre, sondern weil sie auf die Zeichen der Zeit nicht Acht gehabt haben. Zu sehr sind sie mit den Dingen des Alltags beschäftigt. Graf Lehndorff erzählt in seinem ostpreußischen Tagebuch, wie die Sowjetarmee wenige Kilometer entfernt ihre tödliche Zangenbewegung ausgeführt hat und die Hausfrauen haben Kuchen gebacken für Ostern und Hausputz gemacht. Sie haben es nicht gemerkt. Und so sagt uns die Bibel, wird der Feind seine tödliche Zangenbewegung um die Gemeinde Jesu vornehmen und große Teile werden es nicht wahrnehmen, weil sie die Zeichen der Zeit nicht achten. Ich zitiere nochmal Helmut Hielicke, der zu diesem Thema vieles trefflich formuliert hat. Er sagt, wir gehen morgens an die Arbeit und sitzen abends vor dem Bildschirm. Aber in anderen Räumen der Geschichte werden schon die Tische zum königlichen Hochzeitsmahl gedeckt und die Fanfaren des jüngsten Gerichts werden langsam erhoben. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur morgens zur Arbeit gehen und abends am Bildschirm sitzen, sondern auch den Blick auf dieses andere Geschehen haben, den uns die Bibel ganz klar zeigt. Gottes Wort warnt uns in diesem Zusammenhang vor drei Gefahren. Erstens vor der Schläfrigkeit, zweitens vor der Schwärmerei und drittens vor der Verführung. Erstens vor der Schläfrigkeit. Der zentrale Ruf heißt deshalb, wachet. Wir haben eingangs gesungen, wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne, wachet. Und auf die Lesung Matthäus 24, die wir gehört haben, folgt da das bekannte Gleichnis von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen, die nicht gewacht haben. Und wer nicht wacht, Der verpennt den entscheidenden Zeitpunkt und steht, wenn es drauf ankommt, vor verschlossener Tür. Und die Ewigkeit bei Gott ist für ihn zu. Und Jesus weist auf das Zeichen des Feigenbaums und sagt, so auch ihr, wie ihr am Feigenbaum seht, wenn im Frühjahr der Saft in die Rinde schießt und die Knospen treiben, wenn ihr das alles seht, dann erkennt, dass es nahe vor der Tür ist. Haltet die Augen offen, seht, was geschieht, dass ihr bereit seid. Bei diesem Wachen, liebe Geschwister, da hat auch das Leiden seinen Ort. Wir alle leiden ja am Leiden. Es ist ja nichts, was uns neutral trifft, und das geht mir ganz genauso. Und etliche unter uns leiden sehr schwer. Ich denke, ein wichtiger Aspekt des Leidens hat hier seinen Ort, dass er uns vor der Schläfrigkeit und der falschen Blickrichtung bewahrt. Es gibt einen sehr tiefsinnigen Gesangbuchvers. Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt. Ist wie eine Engelswache, die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Wir neigen dazu, die Dinge dieser Welt als allererstes zu sehen. Und das Leiden gebraucht Gott uns, um uns immer wieder den Kopf und unser Denken zurechtzurücken und uns deutlich zu machen, ihr seid nicht in dieser Welt, dass ihr möglichst leidensfrei und möglichst gut lebt, sondern ihr seid in dieser Welt, um der Herrlichkeit entgegenzugehen. Das ist das Ziel. Und mit dem Leiden schneidet Gott uns immer wieder Hoffnungen und Träume ab, die wir in das Leben in dieser Welt gesetzt haben, um uns den Blick wieder frei zu machen fürs Wesentliche. Ich weiß, dass das zu durchleiden oft unheimlich schwer ist und an die äußersten Grenzen gehen kann. Das geht mir manchmal nicht anders, aber trotzdem ist es so, auch wenn es oft schwer umzusetzen ist. Gott zeigt uns, wir sind hier nur Gäste und Fremdlinge. Baron Rothschild soll zu seiner Zeit der reichste Mann der Welt gewesen sein, lebte er von 1743 bis 1812. Ich habe gelesen, er lebte in einem unfertigen Haus. Das Dachgeschoss war nicht ausgebaut, ganz bewusst, weil er ein orthodoxer Jude war und nach dem Talmud soll das Haus eines Juden unvollendet bleiben. Als Zeichen dafür, wir sind Gäste und Fremdlinge. Wir sollen uns hier nie vollkommen einrichten, denn hier haben wir nicht unsere bleibende Stadt. Wir gehen der Ewigkeit entgegen. Also die Schrift warnt uns vor der Schläfrigkeit, dass wir uns in dieser Welt einrichten, hier zur Ruhe kommen und einen wachen Blick nach vorn verlieren. Zweitens warnt Gottes Wort vor der Schwärmerei. Sowohl vor der Schwärmerei, wir könnten schon auf dieser Welt Gottes Reich errichten, heute eine ganz, ganz große Gefahr, aber auch vor der schwärmerischen Naherwartung. Die gab es auch vor 2000 Jahren schon beim Apostel Paulus in seiner Zeit. Wir haben Vers 2 gehört, dass er euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Da haben also Leute im Namen des Apostel Paulus verkündigt, der Herr wäre schon gekommen oder seine Wiederkunft stände unmittelbar bevor. Diese Schwärmerei gab es in der Christenheit immer wieder. Dann sind die Frommen Richtung Jerusalem gezogen, um vor Ort zu sein, wenn der Herr seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Aber sie haben zu allen Seiten daneben gelegen. Jesus sagt, die Stunde weiß niemand. Das muss uns nüchtern machen. Die Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht, auch der Sohn nicht, allein der Vater im Himmel. Aber der nüchterne Bibelleser weiß auch, es gibt Ereignisse, und das hilft zur Nüchternheit, die erfüllt sein müssen. Und Paulus nennt im gehörten Abschnitt zwei solche Ereignisse, die unmittelbar zusammenhängen. Das ist, er sagt, dieser Tag, nämlich der Tag der Wiederkunft Jesu, kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen sei und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Der Wiederkunft Jesu geht ein nie gekannter Abfall der Gemeinde Jesu voraus. Es gab immer schon Abfall. Es gab immer schon Irrlehre und Fehlentwicklungen in der Christenheit, aber heute hat diese Entwicklung eine völlig neue Dimension erreicht. Ich will dafür nur ein Beispiel nennen, man könnte Hunderte nennen, wir könnten die ganze Woche darüber reden, aber das wäre auch destruktiv, das richtet nicht auf. Ich will es bei einem belassen. Zwei sogenannte neue Bibelausgaben, die in jüngerer Zeit auf den Markt gekommen sind. Zum einen die sogenannte Bibel in gerechter Sprache, zum anderen die Volksbibel mit X geschrieben. Die erste fälscht bewusst und dreist das Wort Gottes und stellt die christliche Lehre in fast allen wesentlichen Inhalten ganz gezielt auf den Kopf. Und dieses unsägliche Machwerk wird in vielen Landeskirchen von höchster Stelle unterstützt. Unglaublich, die Kirche des Wortes fälscht das Wort Gottes wissentlich öffentlich. Unglaublich. Das zweite, die Volksbibel, zerstört durch ihre Gossensprache die letzten Reste der Ehrfurcht vor Gott, die in der Gemeinde noch da sind. Und unsere Zeit ist ohnehin nicht von der Ehrfurcht vor Gott geprägt, auch die fromme Gemeinde meist nicht, sondern eher vor einer gefährlichen Kumpelhaftigkeit mit dem Herrn. Er ist unser Freund, der Herr Jesus, das ist er, aber er bleibt der heilige Gott. Und das muss beides beachtet sein. Und diese Grenze reißt die Volksbibel komplett nieder. Sie spricht in einer unsäglichen Gossensprache über heilige und geistliche Dinge und zerstört die Ehrfurcht. Und die Gefahr dieser zweiten Ausgabe ist viel größer als der ersten, denn sie wirkt unmittelbar in den evangelikalen und frommen Bereich hinein. Und ich bin immer wieder entsetzt, wie von vielen wirklich gläubigen Geschwistern dieses Werk gebraucht, empfohlen wird und die Zerstörungskraft dieses Machwerks überhaupt nicht erkannt wird. Zeichen des Abfalls. Und dieser Abfall bereitet ein zweites Ereignis vor, das Kommen des Antichristen. Die Gemeinde muss ja vorbereitet sein für die feindliche Übernahme. Der Antichrist kann nicht einfach kommen und ein geistlich solide gebautes Haus übernehmen. Eine feste Burg kann nicht erobert werden, sondern es müssen die Mauern erst einmal sturmreif geschossen werden, und das erleben wir heute. Und sie sind weitgehend niedergerissen. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass das Kommen des Antichristen, sein Offenbarwerden, nicht mehr ferne ist. Deshalb warnt die Bibel als drittes vor der Verführung. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, meint Paulus Vers 3. Und auch wenn wir zu Hause vielleicht nochmal Matthäus 24 lesen von Anfang an, dann fällt auf, wie eindringlich Jesus mehrfach vor der Verführung warnt, die gerade in der Endzeit nie gekannte Ausmaße annehmen wird. Nicht die Erweckung ist das Zeichen des Endes, sondern die Verführung, sagt die Bibel ganz deutlich. Der Antichrist wird gewaltige, unvorstellbare Zeichen und Wunder tun, wie sie seit den Tagen Jesu auf dieser Erde nicht mehr gesehen worden sind. Unser Text macht das an einem kleinen Wörtlein deutlich. Ich habe ja von Haus aus die Lutherbibel gelesen und da kommt es nicht so deutlich raus. Luther übersetzt Vers 4, dass er vorgibt, er sei Gott. Das ist harmlos. Vorgeben, etwas behaupten kann jeder. Die Sache ist viel dramatischer. Elberfelder übersetzt hier genau richtig, dass er sich ausweist. Er sei Gott, dass er sich ausweist. Liebe Geschwister, da müssen wir eigentlich bis ins tiefste Innere hinein erschrecken und erbeben, wenn wir das lesen mit ganzem Ernst. Der Antichrist wird seine Gottheit ausweisen. Genau das sagt auch das griechische Wort, das hier steht. Den Beweis, den öffentlichen Beweis für eine Sache erbringen. Der Antichrist wird also öffentlich unter Beweis stellen, dass er Gott ist. Was ist dieser Ausweis? Das ist eben seine unglaubliche Wunderkraft. Vers 9 haben wir gehört, er wirkt gemäß der Wirksamkeit des Satans mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Aber es sind Zeichen und Wunder der Lüge. Sie geschehen, um die Menschen zu täuschen und in die Irre zu führen, ins Verderben zu reißen. Aber nochmal, diese Verführungskraft wird so groß sein, dass sogar die Gemeinde Jesu dadurch in allerhöchste Gefahr gerät. Jesus sagt Matthäus 24, dass auch die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage der Verführung verkürzt. Denn wenn jene Tage nicht verkürzt würden, könnte kein Fleisch gerettet werden. Es geht also bei der Verkürzung dieser Tage nicht darum, der Gemeinde Jesu Leiden zu ersparen. Es geht um Rettung. Sie wird verkürzt, damit nicht auch die Auserwählten noch verführt werden zum Abfall. So gewaltig und dramatisch wird die Lage sein. Und liebe Geschwister, wie weit diese Verführung schon fortgeschritten ist, will ich wieder nur an einem einzigen Beispiel zeigen. Auch hier könnte man Hunderte nennen. Ein einziges aktuelles: Todd Bentley, ein charismatischer Prediger und Heiler aus Kanada, der in der letzten Zeit für manchen Wirbel gesorgt hat. Von vielen als großer geistlicher Star gepriesen, er erklärt, wie der Heilige Geist durch ihn wirkt. Und jetzt halten Sie sich bitte mit beiden Händen am Stuhl fest, damit Sie nicht links oder rechts runterfallen. Der Heilige Geist kam über mich und sagte zu mir, ich solle die verkrüppelten Beine einer Frau auf die Bühne schlagen wie einen Baseball. Ich solle einer älteren Frau während der Anbetung mit einem Stiefel ins Gesicht treten. Ich soll einem Mann, der am Boden lag, mit Anlauf auf den Bauch springen. Ich soll einem Chinesen einen Hieb versetzen, dass er mehrere Zähne ausspuckte. Und all das hat dieser angebliche Heilige Geist ihm nicht nur gesagt. Todd Bentley hat das auch alles getan. Und er ist einem Mann, der Magen- oder Darmkrebs hatte, auf der Bühne mit Anlauf und voller Kraft in den Bauch gesprungen und hat ihm mit voller Kraft das Knie in den Bauch gerammt, dass dieser kranke Mann schmerzvergrimmt auf der Bühne zusammenbrach. Und auf diese Gewalttätigkeiten angesprochen, entschuldigte sich Todd Bentley damit, dass das nicht sein üblicher Stil sei. In 10 Jahren Dienst habe er das nur etwa 20 Mal praktiziert. So. Naja, dann ist es ja harmlos, oder? Liebe Geschwister, das Schlimme ist nicht, dass es solche Verführer gibt. Die gab es immer. Das Schlimme ist, dass viele bis hin zu anerkannten geistlichen Führungspersönlichkeiten auch in Deutschland diesen Verführer nicht als solchen erkennen, sondern in ihm einen vom Heiligen Geist geleiteten und erfüllten Diener Gottes sehen. Es ist entsetzlich, dass der Teufel es sich heute in unseren Tagen leisten kann, mit so plumpen und dreisten Verführungstricks zu arbeiten und in der Gemeinde Jesu damit tatsächlich landen und punkten kann. Dass die Gemeinde Jesu auf solche offenkundigen Dummheiten, Unsinn und Dämonisches reinfällt, das ist das Dramatische. Ich sage es damit versehen, so weit ist die Verführung vorangeschritten, dass die Teile der Gemeinde Jesu nicht einmal mehr solche offenkundigen Fehlentwicklungen erkennen können. Leider spielen die Charismatiker, ich werde nächstens zum Thema Heiliger Geist dann noch ein paar Sätze mehr sagen, zu denen ja auch Todd Bentley gehört, in dieser Entwicklung eine tragische Rolle. Es muss in unseren Tagen immer wieder auch gesagt sein, um gerechte Vorsicht auszuüben. Was ich dazu sage, sage ich mit blutendem Herzen. Denn die gläubigen Charismatiker sind unsere nächsten Geschwister. Ich sage das immer wieder. Sie haben, man könnte sagen, die gleiche geistliche Blutgruppe wie wir. Und diese Geschwister wollen wie wir ganz nah am Herrn leben. Sie sehnen sich nach seinem Wirken. Sie vertrauen seinem Wort. Aber sie sind verführt. Das ist das Dramatische. Ich rede nicht von jedem Einzelnen gleichermaßen, aber von der Gesamtbewegung. Und ein Problem dieser Gesamtbewegung ist, dass man sich innerhalb nicht abgrenzt. Das heißt, auch dort, wo es im Einzelnen sehr gemäßigt zugeht, findet keine klare Unterscheidung von gröbster Irrlehre, die es woanders gibt, im gleichen Bereich statt. Und das inhaltliche Grundproblem der Charismatiker und Pfingstner ist, sie haben keine klare Lehre. Sie haben bewusst keine klare Lehre. Sie wollen von Anfang an überkonfessionell arbeiten. Und deshalb müssen Lehrfragen, die das Trennende hervorheben, ausgeklammert werden. Die werden nicht Thema. Mir fiel das schon vor 30 Jahren auf, dass etwa katholische Charismatiker frei bekennen dürfen, wie sie durch die Geistestaufe zu einer vertieften Marienverehrung, Heiligenverehrung, noch andächtigerem Rosenkranzbeten gekommen sind. Und niemand hat darauf hingewiesen, dass das unbiblische Praktiken sind. Und das geht weiter und das geht heute weit in den interreligiösen Bereich hinein. Einer der führenden Charismatiker in Deutschland hat vor kurzem gesagt, wir müssen jetzt zurück zu unseren keltischen Wurzeln gehen und dieses Erbe für unser geistliches Leben fruchtbar machen. Also das germanische Heidentum muss fruchtbar gemacht werden fürs Leben der Gemeinde Jesu. Man achtet nicht mehr auf die Lehre, man achtet nur noch auf die Wunder. Das ist das Kennzeichen. Und man meint, überall, wo Wunder geschehen, wäre der Geist Gottes am Werk. Aber wer so denkt, liebe Geschwister, der muss zwangsläufig eines Tages auch dem Antichristen zu Füßen liegen, anbetend. Denn an Wundern wird es beim Antichristen gewiss nicht fehlen. Und dann wird geschehen, was Paulus sagt in Vers 4, der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes setzen. Ich denke, dass hier etwas Doppeltes gemeint ist. Im neuen Bund ist der Tempel die Gemeinde. Das heißt, der Antichrist wird sich in die Gemeinde Jesu setzen. Er lässt sich von ihr als Gott anbeten. Das setzt umgekehrt voraus, dass er von der Gemeinde als Gott anerkannt wird. Sonst ginge das nicht. Die zweite Deutung ist umstritten. Wird sich der Antichrist leibhaftig in einen neuen Tempel setzen? Es würde voraussetzen, dass Israel zu dieser Zeit wieder einen Tempel hätte, in dem sich der Antichrist außerdem auch anbeten lässt. Ich persönlich sehe das durchaus so, dass in Verbindung mit Daniel tatsächlich auch noch einmal eine leibhaftige Schändung des Tempels stattfinden wird. Denn Jesus zitiert Daniel ja nochmal und macht deutlich, was durch Antiochus Epiphanes den Vierten geschehen ist, 170 Jahre vorher, war noch nicht alles, es war noch nicht das Eigentliche. Wie dem aber auch sei, wenn der Antichrist offenbar geworden ist, dann steht der Tag Jesu ganz nah vor der Tür. Und das ist ja nun wieder das Ziel. Das Ziel, von dem her nun alles wieder zu sehen ist. Ich zitiere hier nochmal Helmut Thielicke. Da sagt, die biblischen Autoren schreiben die Geschichte der Welt von ihrem Ende her. Sie schreiben in der Gewissheit, dass Gott der Herr der Geschichte ist und dass er zuletzt den Sieg behält. Alle Irrungen und Wirrungen, die Interimstriumphe des Atheismus, alle noch so sinnlos erscheinenden Katastrophen, aller Terror der Diktaturen und alle Niederlagen der Sache Gottes ordnen sich von rückwärts und vom Ende her gesehen zu klaren Linien, die dem überraschten Blick zeigen, im Grund ist gar nichts anderes geschehen, als dass Gott in diesem wogenden Chaos der Geschichte sein Reich gebaut hat und dass alle Wellen am Strand seiner Ewigkeit auslaufen. Das ist das Entscheidende, was uns die Bibel sagt. In allem persönlichen Leid, das wir erleben, in allem Toben gottfeindlicher Kräfte in dieser Welt, Jesus behält den Sieg. Er kommt wieder und bringt am Ende alles zurecht. Auch in unserem Leben. Und auf dieser Erkenntnis kann und soll dann die rechte Gelassenheit des Glaubens entstehen. Nochmal Thielicke dazu, wenn ich von jenem Ende aller Dinge weiß, dann wird das den heutigen Tag und das Morgen aufs Tiefste bestimmen. Ich werde gelassener sein bei dem, was mir an Leidvollem widerfährt, denn ich weiß, dass diese kummervollen Stunden nur Stadien, also Abschnitte sind auf jenem Weg, der einmal mit dem Sieg Gottes enden wird. Die Wiederkunft Jesu wird den sichtbaren Sieg Gottes bringen. Und wir, liebe Geschwister, wir dürfen dabei sein. Und dann werden wir sein wie die Träumenden, die nicht fassen können, was sie an Herrlichkeit Gottes sehen. Amen.